Es ist gut, dass ihr da seid, denn wir haben ein gutes Wort vor uns heute Abend. Amen. Das Blut Jesu Christi. Das Wort vom Blut. Heute ist mir mehrmals so ein Sinnspruch, könnte man es vielleicht nennen, durch den Kopf gegangen, den ich schon vor Jahren gehört habe von Kenneth Copeland. Und zwar hat er einmal eine Serie gehalten über die Salbung, über Christus, den Gesalbten und seine Salbung. Und in diesem Zusammenhang war es, glaube ich, dass ich ihn zum ersten Mal sagen gehört habe, no word, no faith. No faith, no anointing. No anointing, burdens and yokes will remain generation after generation. Ich übersetze das auch. Wo kein Wort ist, da ist auch kein Glaube. Wo kein Glaube ist, da ist auch keine Salbung. Und wo keine Salbung ist, da bleiben Joche und Lasten über Generationen. Eine Generation nach der anderen wird die Last, wird das Joch wieder mittragen, weil nur die Salbung in der Lage ist, das Joch zu zerstören. Nur die Salbung ist dazu in der Lage. Es braucht die reale Gegenwart der Salbung Gottes, um eine Last, ein Joch aus deinem Leben für immer zu vertilgen. Und die ganze Kette ist wichtig. Du kannst nicht einfach sagen, ja, die Salbung möchte ich schon, aber diesen Prozess, der zur Salbung führt, nämlich das Wort und der daraus entstehende Glaube, na, das muss irgendwie der Herr bereitstellen. Nein, muss er nicht und wird er auch nicht tun, sondern diese Kette ist eine Art geistliche Gleichung. Nur so funktioniert es. Du wirst höchstens zufällig in den Genuss kommen, dass die Salbung etwas bewirkt in deinem Leben, wenn du zum Beispiel zufällig, in Anführungszeichen, in einem entsprechenden Gottesdienst bist. Aber wenn du diese Resultate abrufbar haben willst, dann gibt es nur diesen einen Weg, nämlich Wort gleich Glaube gleich Salbung gleich Joche und Lasten werden zerstört werden und weichen aus deinem Leben. Und das gilt natürlich insbesondere auch für das Thema, über das wir gerade am Reden sind, nämlich das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi ist die stärkste Macht, die es auf dieser Erde gibt. Die stärkste Macht. Nur du wirst nichts von dieser Stärke haben, du wirst nichts von dieser Kraft haben, wenn du nicht in diesen Prozess eingetreten bist, des Hörens des Wortes dieser Botschaft, des daraus entstehenden Glaubens, der daraus sich ergebenden Salbung und dann kommen die Resultate. Im Grunde genommen, nach all dem, was wir bereits gehört haben über das Thema Blut und insbesondere Blut Jesu Christi, müsste uns allen klar sein, dass darin unsere Erlösung, darin unsere Befreiung, darin unser Segen, unser Alles ist. Unser ganzes christliches Leben besteht darin und ich bin überzeugt davon, auch nach dieser Einheit hier wirst du wieder neu feststellen, hey, wie konnte ich nur so blind sein gegenüber diesem Faktum des Blutes Jesu Christi, was das Blut alles bewirkt hat für mich und in meinem Leben. Es ist so wichtig, dass wir diese Dinge hören. Und ich kann euch nur ans Herz legen, macht es nicht wie ich und beschäftigt euch nur alle Jubeljahre einmal mit dem Blut oder wenn euch nichts mehr Besseres einfällt. Sondern beschäftigt euch mit dem Blut. Also ich habe das so getan, ich tue es nicht mehr so. Beschäftigt euch mit dem Blut. Kauft euch diese Serie, wenn sie dann fertig ist, und hört diese Botschaften. Hört sie, hört sie, hört sie. Denn Wort gleich Glaube. Glaube gleich Salbung. Salbung bedeutet, Joche und Lasten werden weichen aus deinem Leben. Halleluja. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Von Max Lucado. Max Lucado hat einige gute Dinge gesagt über das Blut. Er ist eigentlich jemand, ich kenne ihn gar nicht so gut als Autor. Er ist ziemlich bekannt geworden in den letzten Jahren, zuerst in Amerika, jetzt aber auch in Deutschland. Hat viele Bücher geschrieben, auch Kinderbücher. Und ich glaube, der Mann hat etwas verstanden. Er schreibt hier, trauen Sie Ihrem Gewissen nicht. Das Gewissen kann trügerisch sein. Das Gewissen kann dich verklagen, kann dich anklagen, bezüglich Dingen, die längst unter dem Blut sind, die längst vergeben sind. Trauen Sie dem Kreuz, Jesu Blut wurde vergossen und der Vorhang ist zerrissen. Sie sind in Gottes Gegenwart willkommen. Und das ist eigentlich der Kern der Botschaft von heute Abend. Wir haben letztes Mal ausführlich darüber gesprochen, über den Priesterdienst Jesu Christi. Was geschah mit dem Blut, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, nachdem er die Zeit im Totenreich verbracht hatte, nachdem er auferweckt worden ist? Was geschah, nachdem er zu Maria gesagt hatte, berühr mich nicht? Was geschah zwischen diesem Zeitpunkt und dem Zeitpunkt, dass er dann wieder zurückkam und die Jünger ihn sogar berühren sollten? Was geschah? Er ging in den Himmel, er ging durch die Himmel, er ging in das himmlische Allerheiligste hinein, um dort sein eigenes Blut darzubringen, und zwar buchstäblich jeden Tropfen seines Blutes. Wie wir gesehen haben, nachdem er zurückgekehrt war von diesem Dienst, sagt er nämlich zu den Jüngern, betastet mich. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich sie habe. Fleisch und Bein? Hallo? So würden wir nicht reden. So hat auch ein Orientale nicht geredet. Die Formulierung Fleisch und Blut, die wir üblicherweise verwenden, ist eine orientalische Redewendung, ein Hebraismus wahrscheinlich, für einen lebendigen menschlichen Körper. Warum sagte Jesus, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen? Weil er kein Blut mehr in seinem Auferstehungsleib hatte. Er hatte buchstäblich sein ganzes Blut ausgegossen auf dem himmlischen Gnadenthron, auf diesem Sühnedeckel, wie wir gesehen haben. Im Alten Testament, der Vorläufer, der Deckel der Bundeslade, war der Sühnedeckel oder der Gnadenstuhl, wie Luther ihn nannte. Und Jesus hat sein Blut nicht ins irdische Allerheiligste hineingebracht und sein Blut nicht auf die Bundeslade gespritzt, sondern er ist in das Wirkliche hineingegangen, das Heiligtum und das Allerheiligste im Himmel, und hat dort eine ewige Erlösung für uns erwirkt. Nun, heute Abend wollen wir uns ansehen, was ist daraus entstanden? Was sind die Errungenschaften des Blutes? Was sind die Errungenschaften dieses himmlischen Priesterdienstes Jesu Christi? Was wird uns dadurch zuteil, dass nicht ein irdischer Hohepriester für uns in ein irdisches Heiligtum eingetreten ist und unser Tierblut vergossen hat, sondern dass Jesus als der Sohn Gottes einen ewigen Priesterdienst hat und dort sein eigenes Blut darbrachte? Was wird uns daraus? Wenn wir es vergleichen, im Alten Bund war es so, nachdem der hohe Priester dieses Blut dargebracht hatte im Allerheiligsten, nachdem er siebenmal das Blut an diesen Sühnedeckel gesprenkelt hatte, gespritzt hatte, war der Weg frei. Der Weg war frei, aber nur für ihn. Selbst zu diesem Zeitpunkt hätte niemand anderes es wagen dürfen, in dieses Allerheiligste einzutreten. Er wäre ebenso tot umgefallen wie der hohe Priester, wenn er irgendetwas falsch gemacht hätte. Der Weg war frei, aber nur für den hohen Priester. Der Weg war frei, aber nur für Mose, ganz am Anfang, für Aaron später. Der Weg war frei. Der Weg war frei in die Gegenwart Gottes. Und ob wir es glauben oder nicht, aber zu den Zeiten des Alten Bundes war die wirkliche Gegenwart Gottes in diesem Allerheiligsten da. Sie war da, sie war anwesend. Dort konnte die Stimme Gottes akustisch gehört werden zwischen diesen beiden Cherubim hervor, die den Deckel der Bundeslade, diesen Sühnedeckel, überschatteten. Gott hatte zu Mose gesagt, aus der Mitte zwischen diesen Cherubim hervor werde ich zu dir reden. Und hier ist der Ort, wo ich dir begegnen werde. Was ist nun, nachdem Jesus diese Dinge nicht nur in einem Schatten, nicht nur in einem Symbol getan hat, sondern in der Realität, das wirkliche, das wahre Heiligtum gereinigt hat, den himmlischen Gnadenthron gereinigt hat mit seinem Blut? Was ist nun für uns? Was geschieht dadurch, dass Jesus damit Zugang hatte zum Thron Gottes, ist klar. Dass er den Zugang hatte zum Vater im Himmel, ist für uns völlig klar. Das würde niemand bestreiten. Aber da ist etwas viel Größeres geschehen. Jesus hat den Weg frei gemacht. Nicht nur für sich selbst, nicht nur für einen hohen Priester, nicht nur für andere Priester, sondern für jeden Einzelnen, der in der Kraft dieses Blutes denselben Weg einschlägt wie er. Hebräer 10, die Verse 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Halleluja! In diesen drei Versen, vier Versen ist so viel drin, was wir diesbezüglich sagen könnten. Erstens, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, Kühnheit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Hier ist eigentlich eine Verdoppelung der Bedeutung beinahe vorhanden. Eintritt in das Heiligtum ist ja schon toll, aber der Schreiber sagt, wir haben Freimütigkeit, wir haben die Kühnheit, das zu tun. Es ist nicht ein sachtes, sich daran heranwagen, ja, kann ich wirklich kommen? Ist der Weg wirklich frei? Ich taste mich vor mit dem kleinen Finger, mit dem Zeigefinger, berühre ich, taste ich zuerst, Schritt für Schritt wage ich mich näher. Nein, sondern es ist Kühnheit, es ist Freimütigkeit. Das griechische Wort Paresia. Und Paresia, wie ihr wisst, wenn ihr schon länger hier seid in der Gemeinde, dann wisst ihr, dass dieses Wort nicht nur Kühnheit oder Freimütigkeit bedeutet in diesem Allgemeinsinn, sondern dass es insbesondere Freiheit der Rede bedeutet. Das, was jemand sagt, betrifft und jemanden beschreibt, der ohne zu zögern, ohne zu zaudern, all das sagt, was ihm auf dem Herzen ist, nicht um den Brei herumredet, auch nicht gegenüber einer höher gestellten Person. Wir haben diese Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Halleluja. Nehmen wir diesen Eintritt wahr, diesen Zugang, den wir haben? Hat Jesus bezahlt durch sein eigenes Blut für diese Freimütigkeit des Zugangs? Manchmal sollte man meinen, Jesus hätte überhaupt nichts getan. Wenn ich manchmal so in die Landschaft schaue, in den Leib Christi hineinschaue, ja, leider auch in meine Gemeinde hineinschaue, dann habe ich manchmal den Eindruck, die Leute haben nicht verstanden. Für mich ist der Weg frei. Ich kann durchmarschieren bis zum Thron. Halleluja. Kein Engel, niemand steht da, kein Pastor, kein Priester, keine anderen Gläubigen. Die Welt steht nicht da, sondern der Weg ist frei. Und es ist eine breite Autobahn sozusagen, die hinführt zum Thron Gottes, zum Thron der Gnade. Damit wir dort Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe für jeden Bereich, wo wir es brauchen, Leute. Nicht zimperlich, zögerlich, ja, darf jetzt echt der Herr wirklich belasten mit dem Problem. Nicht in gespielter Demut, oh Herr, bin ja so froh um das, was du getan hast. Sondern mit Freimut, ohne groß irgendwelche religiösen Phrasen zu dreschen. Das Blut hat es ermöglicht. Halleluja. Den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg. Einen neuen und lebendigen Weg, nicht einen toten, nicht einen rituellen Weg. Der Weg des alten Bundes war ein höchst formeller, ritueller Weg. Wenn du nicht genau das getan hast, was vorgeschrieben war, ich sag dir, dann bist du nicht am Leben geblieben. So einfach war das. Aber hier ist die Rede von einem lebendigen Weg. Nicht von einem Weg, der den Tod bringen konnte, sondern von einem lebendigen Weg. Etwas Reales, etwas Wirkliches, etwas Greifbares. Hier ist nicht nur die Rede von etwas, das damals in Kraft war, sondern hier wird eine Wirklichkeit beschrieben, eine Realität beschrieben, die bis heute da ist. und die unser Sein, unser Leben mit dem Herrn nicht nur beschreibt, sondern definiert. Das ist es, was wir haben, freien Zugang, Halleluja. Durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, jetzt wird's kompliziert, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Womit sind unsere Herzen besprengt worden? Mit Wasser? Mit Weihwasser? Mit Tierblut? Nein, sondern unsere Herzen sind besprengt worden durch dieses Blut. Wir haben Teil an dem, was das Blut bewirkt hat im Himmel. Halleluja. Und das ist auch notwendig, denn nehmen wir an, nur das Heiligtum, das Allerheiligste, nur die Wirklichkeit der irdischen Abbilder wäre durch das Blut Jesu gereinigt worden. Wir hätten keinen Zugang. Dann hätte Jesus vielleicht Zugang, aber wir hätten keinen Zugang. Das würde für uns nicht gelten. Solange wir ein unbeschnittenes Herz haben, solange wir ein ungereinigtes Herz haben, hätten wir kein Recht hinzuzutreten, hätten wir kein Recht zum Thron der Gnade zu kommen, sondern wir müssten draußen bleiben, nach wie vor. Unsere Herzen sind besprengt worden. Unsere Reinigung, unsere Heiligung, unsere Neuwerdung, ja, die neue Geburt ist nur möglich geworden, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, dass in uns, das ist in unserem Geist, auch wieder ein Heiligtum, ein Allerheiligstes ist, mit einer Bundeslade, mit einem Sühnedeckel, und dass auch dieser Sühnedeckel gereinigt werden musste. Das ist unser Herz. Die Entsprechung zu dem, was Gott im Himmel hat, die Entsprechung zu dem, was wir in einem Bild in der irdischen Stiftshütte und im Tempel gesehen haben, die Entsprechung zu dem in menschlichen Begriffen. Wir sind ein Geist. Wir sind ein Geist. Wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Leib. Und was ist in diesem Geist? Manche haben es verglichen, diese Dreieinigkeit des Menschen, mit dem Tempel. Vorhof, das ist der Leib. Das ist der Vorhof. Hier kannst du quasi mit der unreinen Welt Kontakt haben. Solange du natürlich nicht die Unreinheit der Welt übernimmst. Aber mit diesem Leib bin ich mir nicht zu schade, die Finger dreckig zu machen. Dann kommt das Heiligtum, das ist die Seele. Bei meiner Seele bin ich schon sehr genau, was ich zulasse und was nicht. Und dann kommt mein Geist, das ist das Allerheiligste. Wer hat dort Zutritt, wer hat dort Zugang, was darf dort sein? Nur der Heilige Geist. Das ist der Ort der Gemeinschaft, der Ort der Begegnung, wo ich mit Gott Gemeinschaft haben. Ungebrochen. Und wo nichts anderes hinkommt, wo nichts anderes reinkommt, wo aber Reinigung stattfinden musste, bevor das möglich wurde. Wir hatten einen gestorbenen Geist. Durch die neue Geburt ist unser Geist wieder lebendig geworden. Aber wie war das möglich? Es musste ein Reinigungsprozess geschehen. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Nun, das glaube ich, ist nur in Anführungszeichen ein Bild. Ich möchte euch eine andere Übersetzung vorlesen dieser wichtigen Verse, weil ich meine, dass hier die Elberfelder wieder einiges verschweigt. Hebräer 10, die Verse 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, in dem Blut Jesu furchtlose Zuversicht haben zum Eintritt in das Allerheiligste. Das ist wieder eine solche Stelle, wie ich letztes Mal schon erklärt habe, wo das Wort für Heiligtum in der Mehrzahl erscheint. Es ist nicht von einem Heiligtum die Rede, sondern vom Holy of Holies im Englischen. Vom Heiligtum der Heiligtümer oder mit anderen Worten vom Allerheiligsten. Dort haben wir Zugang. Den er uns eingeweiht hat als einen frischen und lebendigen Weg. Und beachte das Wort frisch, das in der Elberfelder mit neu übersetzt wurde. Dieses Wort für frisch ist ein sehr interessantes Wort, nämlich das griechische Wort prosphatos. Und prosphatos bedeutete eigentlich ursprünglich in der Umgangssprache damals frisch geschlachtet. Er hat uns einen frisch geschlachteten Weg gegeben. Frisch geschlachtet. Es ist zwar so, dass dieses Wort zur Zeit des Neuen Testaments nicht mehr wirklich diese Bedeutung hatte und nur noch im Sinne von neu verwendet wurde, aber dieses Wort kommt genau ein einziges Mal vor im Neuen Testament, nämlich an dieser Stelle. Und deswegen meine ich, ist es kein Zufall, dass der Schreiber ausgerechnet dieses Wort verwendet. Dieser neue Weg ist nur möglich geworden, ist nur verfügbar, weil einer frisch geschlachtet wurde. Nämlich Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnahm und sein Blut gab, damit dieser Weg zugänglich werden konnte. Einen frischen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Und jetzt kommt eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Das heißt durch sein Fleisch. Wie ihr wisst, wurde das Allerheiligste vom Heiligtum durch einen Vorhang getrennt. Dieser Vorhang war mehrere Zentimeter dick. Und nachdem Jesus auferstanden war, zerriss dieser Vorhang. Er zerriss von oben nach unten, mehrere Zentimeter dick. Wahrscheinlich war es ein Engel oder zwei Engel, die von oben her diesen Vorhang zerrissen. Die Priester, die später dann zum Glauben kamen, Apostelgeschichte 6, kannst du das nachlesen, müssen das berichtet haben dann, weil ja nur sie Zugang hatten. Und die Ungläubigen, im christlichen Sinne Priester, hätten sicher kein Zeugnis davon gegeben, dass im Tempel der Vorhang zerriss. Das wäre ja ein Skandal gewesen. Nun vergleicht der Schreiber an die Hebräer diesen Vorhang mit dem Fleisch Jesu Christi. Und er sagt, dadurch, dass das Fleisch Jesu Christi, sein Leib zerbrochen wurde, sein Leib zerrissen wurde, ist der Vorhang im himmlischen Allerheiligsten, der das himmlische Allerheiligste abgetrennt hat vom Heiligtum, zerrissen worden, sodass wir Zugang haben in das Innerste hinein. Ein Bild, das ich auch nicht in letzter Konsequenz verstehe, aber es ist das gemeint. Und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Wisst ihr, wenn wir anfangen, diese Wahrheiten zu verstehen und zu begreifen und uns zu verinnerlichen, dann haben wir keinen Grund mehr, fern zu bleiben. Dann haben wir keinen Grund mehr, vorsichtig auf unseren Stühlen zu sitzen und zu denken, bin ich wohl angenehm vor dem Herrn? Nein, dann können wir laufen. Kennt ihr dieses Lied, das in der Pensacola-Erweckung eine wichtige Rolle spielte? Come run to the mercy seat. Ich laufe zu dem Gnadenthron. Halleluja. Und jeden Abend dieser Erweckung wurde zuerst von einem jungen Mädchen, das, glaube ich, dieses Lied sogar selber geschrieben hatte, dieses Lied gesungen als Einladung für die Ungläubigen, zu diesem Gnadenthron zu laufen und ihr Leben dem Herrn zu geben. Glory. Das wollen wir auch sehen. Amen. Aber wir wollen es auch sehen, dass die, die das schon ein erstes Mal getan haben, es immer wieder tun. Das ist nicht ein Lauf, den du nur einmal läufst, sondern es ist ein Lauf, den du jeden Tag laufen solltest. Jeden Morgen sollte es dein erster Lauf sein, zum Gnadenthron zu kommen und sagen, Herr, hier bin ich einmal mehr. Ich brauche Gnade, ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Vergebung, ich brauche Reinigung, ich brauche Heiligung, ich brauche Zugang, ich brauche Gemeinschaft, ich muss deine Stimme hören, Herr. Rede zu mir zwischen den Cherubim hervor. Und wisst ihr, wenn wir versuchen, ohne das auszukommen und nicht hinzutreten mit furchtloser Zuversicht, sondern zurückhaltend sind, und wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir religiös. Dann werden wir religiös, und das ist gleichbedeutend damit, dass die Wirklichkeit der Erlösung nicht mehr sichtbar ist in unserem Leben. Dann wird's dumpf und langweilig und trocken und der Herr hat keinen Zugang mehr zu uns und wir nicht zu ihm. Unsere Gebete werden nicht mehr gehört. Wir haben keine Freude mehr in unserem Leben. Wir wissen irgendwann gar nicht mehr, ob wir überhaupt noch errettet sind oder nicht. Aber wenn wir diese Aufforderung hier beherzigen und hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, das kann auch mal bedeuten, dass du dem Herrn sagst, Herr, mir stinkt's. Ich habe langsam die Nase voll von diesem oder jenem. Was ist dein wahrhaftiges Herz? Ist dein wahrhaftiges Herz ein Herz, das lügt? Nein, sondern ein Herz, das die Wahrheit sagt. weil es weiß, dass es sich nicht zu fürchten braucht vor diesem Gott, dem es begegnet. Nun, das bedeutet nicht, dass du jedes Mal, wenn du zum Herrn kommst, ihm erst einmal etwas vorlässt. Das meine ich nicht. Das Ganze muss mit dem nötigen Respekt gepaart sein. Das ist völlig klar. Aber Wahrhaftigkeit bedeutet, dass du zum Beispiel das tust, was Katharina einmal berichtet hat, wie es ihr ging nach ihrem ersten Bibelschuljahr, wo sie zu wenig Finanzen hatte und den Herrn vor die Wahl gestellt hat: Herr, entweder die Finanzen kommen, entweder ich bekomme einen vernünftigen Job, sodass ich diese Bibelschule bezahlen kann, ohne dass ich am Hungertuch nagen muss. Und was hat der Herr zu ihr gesagt? Endlich. Endlich bist du. Endlich sagst du, wie es dir wirklich ist. Aber das in einer Haltung, dass du wirklich Hilfe erwartest, nicht nur dich beschweren willst. Das ist nicht gemeint. In voller Gewissheit des Glaubens die Herzen besprengt, das heißt reingewaschen vom bösen Gewissen und den Leib gebadet mit reinem Wasser. Lass uns zur nächsten Schriftstelle kommen, Epheser 2, Vers 13. Wir schauen uns heute Abend, wenn die Zeit reicht, 5 Errungenschaften des Blutes an, 5 verschiedene Bereiche. Dieser erste Bereich lautet freier Zugang. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Hier wird der Konflikt aufgelöst, der bestand zwischen Juden und Heiden. Im Zusammenhang, wenn du liest Epheser 2, geht es genau um dieses Thema. Und während die Juden sozusagen schon immer nahe waren durch den Bund, den sie mit Gott hatten, und die Heiden fern waren, weil sie gottlos waren, weil sie ohne Gott in der Welt waren, weil sie keine Hoffnung hatten in dieser Welt, waren sie fern, aber in Christus und durch das Blut des Christus sind sie jetzt nahe geworden. Sie sind mit Einverleibte, Mitglieder des Haushalts Gottes, sagt Paulus dort in Epheser 2. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir durch das Blut Jesu Christi genauso nahe geworden sind, beziehungsweise eigentlich ja noch näher, als es die Juden jemals waren. Keine Feiertage, keine Beschneidung, keine jüdischen Rituale, keine Festtage, kein spezielles Essen, sondern durch das Blut Jesu Christi sind wir nahe geworden, Teil der Familie. Halleluja. Und wir sind keine Stiefkinder. Wir sind nicht adoptiert im schlechten Sinne des Wortes, sondern im guten, im antiken Sinne des Wortes. Und damals war eine Adoption etwas, wonach sich jeder junge Mann die Finger abschleckte. Denn adoptiert wurden damals insbesondere Personen, die wichtig waren für den Fortbestand einer Firma, für den Fortbestand eines Adelsgeschlechts, für den Fortbestand der Regierung einer Person. Denk also nie, ja, ich bin ja nur adoptiert. Da hat zwar einer einen Preis bezahlt, das Blut Jesu Christi, aber ich wäre halt doch lieber ein leiblicher Sohn gewesen. Nein! Das, was wir haben, ist besser, als ein leiblicher Sohn zu sein im Sinne des Judentums. Besser. Durch das Blut sind wir nahe geworden. Wie viel näher kannst du sein? Nicht näher. Nicht näher als das, weil der größtmögliche Preis bezahlt worden ist. Adoption bedeutete immer auch, dass ein Preis bezahlt wurde. Paulus beschreibt das in Römer Kapitel 8, beziehungsweise man muss ein bisschen verstehen, was eine antike Adoption alles beinhaltete. Und sie beinhaltete unter anderem, dass der leibliche Vater des zu adoptierenden Sohnes ihn verkaufen musste. Und der Vater, der diesen Sohn adoptieren wollte, also als seinen eigenen annehmen wollte, musste ihn kaufen. Das hat Gott buchstäblich getan mit uns. Gott hat uns gekauft. Aber nicht mit billigen Versprechen, sondern mit dem teuersten, kostbarsten Gut, das in diesem Universum vorhanden ist, nämlich mit dem Blut des Christus. Tut das etwas in euch? Mich bringt das näher zu Gott. Mir zeigt das wieder neu, hey, wir leben in einer geistlichen Realität, die für uns jederzeit greifbar und fassbar ist, wo wir jederzeit Eintritt haben, Zugang haben, die Tür öffnen können, Niemand kann uns den Zugang verwehren. Höchstens unsere eigene Entscheidung. Die Passivität, das Nicht-in-Anspruch-Nehmen dieser Dinge. Oder das niemals davon gehört haben. Das nicht glauben können oder nicht glauben wollen, besser gesagt. Die nächste Errungenschaft, die uns durch das Blut Jesu zuteil geworden ist, ist Sühne, Vergebung und Erlösung. Ich habe da so eine Dreiergruppe gemacht, weil es alles in dieselbe Richtung geht. Und doch sind es unterschiedliche Dinge, aber wir werden darauf nicht allzu sehr eingehen. Sühne, Vergebung und Erlösung. Brauchten wir das? Amen. Das haben wir des Langen und des Breiten schon erklärt. Wir brauchten Sühne. Wir brauchten jemanden, der an unserer Stelle ein Opfer darbrachte. Das ist eigentlich der Inbegriff von Sühne. Wir hätten für unser eigenes Leben nicht sühnen können. Brauchten wir Vergebung? Amen. Für alle unsere Sünden und letztlich für die Sünde selbst brauchten wir Erlösung. Amen. Erlösung bedeutet nicht nur, dass wir einmal herausgerissen sind, sondern Erlösung bedeutet, dass wir dauerhaft in etwas Neuem sind und dass der alte Zustand de facto nicht mehr existiert. Das ist etwas vom Wunderbarsten an der christlichen Botschaft, am Evangelium, dass wenn du in Christus bist, der alte Zustand, dein altes Leben tatsächlich vergangen ist. Selbst wenn du aus irgendwelchen völlig unerklärlichen Gründen irgendwann dem Herrn den Rücken kehren solltest, kannst du nicht einfach in dein altes Leben zurückkehren, weil es dieses Leben gar nicht mehr gibt. Du musst dir quasi wieder ein neues, altes Leben finden. Du musst erst einmal wieder definieren quasi, in welchen Sünden du dich tummeln willst. Wahrscheinlich werden es nicht mehr dieselben sein. Das ist nur, versteht das bitte nicht falsch, ja? Das ist nur bildlich gesprochen. Natürlich sollten und werden wir diesen Schritt niemals tun. Benutze das nur, um zu illustrieren, das Alte ist wirklich vorbei. Es ist vorbei und vergessen, es gibt nichts mehr Altes. Hebräer 9, Vers 12. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Ewig ist der richtige Begriff, um die Qualität der Erlösung zu beschreiben, die Jesus mit seinem Blut für uns erworben hat. Und bitte beachte die Begrifflichkeit. Es ist von Kaufen, von Erwerben. Die Rede von einem Preis, der bezahlt werden musste und von einem Resultat, einem Gegenstand, der erkauft wurde, nämlich eine ewige Erlösung. Nun, das Gegenbild dazu ist quasi eine temporäre, eine zeitlich gültige Erlösung, die unter dem alten Bund möglich gemacht wurde durch den levitischen Priesterdienst immer für ein Jahr. Man könnte sagen, für ein Jahr war das Volk Israel, das dieses in Anspruch nahm, wieder erlöst. Wobei Erlösung eigentlich schon zu viel gesagt wäre in diesem Zusammenhang. Aber die Sünden waren zugedeckt, Sühne war getan, für ein Jahr. Ewig? Du beliebst zu spaßen. An ewig war überhaupt nicht zu denken in diesem Zusammenhang. Völlig unmöglich, völlig unvorstellbar, dass jemals eine ewige Erlösung, ein dauerhaftes Aufheben der Schuld möglich sein könnte. Aber genau dieser Kontrast ist hier da. Durch das Kommen des Wahrhaftigen ist auch ein entsprechend viel größeres Resultat möglich geworden. Siehst du, wir können zum Beispiel, ich möchte es mal vergleichen mit Monopoly spielen. Wer kennt Monopoly? Mein Sohn Jasper hat jetzt gerade zum Geburtstag eine neueste Variante Monopoly bekommen, wo du mit Kreditkarten arbeitest. Also wir haben ja noch früher mit Papiergeld da bezahlt. Da konntest du, ich erinnere mich, für 8000 Franken Spielgeld konntest du Zürich Paradeplatz kaufen. Das ist eine lächerliche Summe, Amen. Eine absolut lächerliche Summe. Und niemand würde in Frage stellen, dass du mit 8000 Franken niemals Zürich Paradeplatz kaufen könntest. Für 8000 Franken kannst du Zürich Paradeplatz nicht mal einen Papierkorb kaufen. Aber du könntest auch nicht mit einer ungleich viel größeren Summe Zürich Paradeplatz kaufen. Jetzt kommt, weil das alles nur Spiel ist. Also auch wenn es 80.000 Franken geheißen hätte, wäre es immer noch unrealistisch gewesen. Jetzt stell dir vor, du würdest über Nacht oder durch eine bestimmte Handlung, würdest du auf einmal in die Lage versetzt, dass du tatsächlich die Summen zur Verfügung hättest, um nicht nur Zürich-Paradeplatz, sondern auch noch Bern-Bundesplatz, Schaffhausen-Vordergasse, Kur-Kornplatz und wie die Dinger alle hießen, zu kaufen, und zwar wirklich zu kaufen. Würde das deinen Verstand ein bisschen übersteigen? Im ersten Moment, du hättest auf einmal die Möglichkeit, was auch immer, mein Herz begehrt, ich kann es kaufen. Jesus ist sozusagen das Hereinbrechen dieser Wirklichkeit, dieser Realität. Durch sein Opfer, durch das, was er erwirkt hat, erworben hat mit seinem Blut, ist das, was vorher nur Spiel war, Realität geworden. Ich meine, die Hoffnung auf eine ewige Erlösung war da, aber sie war in so weiter Ferne, dass es schier unmöglich schien. Brauchen wir eine ewige Erlösung? Amen. Natürlich brauchen wir eine ewige Erlösung. Und ewig bedeutet wirklich ewig. Ewig bedeutet eben nicht nur, ja, es reicht bis an mein Lebensende. Ich kann froh sein, dass mir nicht nur die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen Sünden vergeben sind. Ich werde es irgendwie schaffen, bis zu meinem Todestag zu kommen. Und ich weiß, selbst wenn es mir aus irgendwelchen Gründen nicht gelingen wird, in den letzten 30 Sekunden noch ein Gebet um Vergebung an den Himmel zu richten, weil ich ja heute Morgen vielleicht noch gesündigt habe, sind diese Sünden vergeben. Warum? Weil ich eine ewige Erlösung habe. Es ist von vornherein klar, dass ich ein Ticket habe in die Ewigkeit. In die ewige Herrlichkeit mit dem Herrn. Es ist von vornherein klar und daran kann keine Sünde irgendetwas ändern. Höchstens die eine Sünde, dass ich sage, ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Aber die wird niemand von uns begehen. Er hat uns eine ewige Erlösung erworben. Könnte es irgendwann in der ewigen Zukunft einen Tag, eine Situation, eine Stunde geben, wo die Erlösung ausläuft? Könnte es irgendeinen Platz in der Ewigkeit geben, wo Gott sagen müsste, hier kommst du nicht rein? Weil die Erlösung nicht ausreicht, dich an diesen heiligen Ort zuzulassen? Nein, sondern diese ewige Erlösung hat den Weg freigemacht an die allerheiligsten Orte des Himmels. Und der allerheiligste Ort ist und bleibt seine Gegenwart. Abgesehen davon. Preis dem Herrn, Kolosser 1, 13 bis 14. Und zwar hier zwingend nach der Schlachter 2000 Übersetzung, weil hier hast du wieder diesen Unterschied zwischen den beiden griechischen Grundtexten, Textus Receptus und Nestle Aland Text. Beim Nestle Aland fehlt nämlich hier das Blut. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben. Durch sein Blut die Vergebung der Sünden, die Vergebung der Übertretung. Wodurch ist es möglich geworden, dass der Herr uns herausreißen konnte aus der Macht der Finsternis, aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis? Wodurch, warum ist es möglich geworden, dass wir versetzt werden konnten in das Königreich des Sohnes seiner Liebe? Worin haben wir die Erlösung? In seinem Blut. Es ist so wichtig, dass wir uns diese Tatsache vergegenwärtigen und uns ihr stets gewiss sind. Wisst ihr, es ist im Laufe des christlichen Lebens, ist es manchmal eine Gratwanderung. Natürlich leben wir nicht dauernd in dem Bewusstsein und in dem Wissen darum, ja, es ist aufgrund des Blutes. Und weil das so ist, neigen wir manchmal dazu, irgendwelche anderen Dinge stattdessen zu nehmen. Zu sagen, ah, ich bin im Königreich oder mir geht's gut im Königreich, weil ich so lebe, wie es das Königreich verlangt. Mache Fortschritte im Königreich, ich bin versetzt ins Königreich, ich bleibe im Königreich, weil ich was bewirke fürs Königreich. Und wenn du eine Zeit lang auf dieser Schiene gefahren bist, wirst du merken, wie es auf einmal bergab geht. Du magst ein Big Shot sein im Königreich Gottes. Du magst vor Hunderten, vor Tausenden predigen. Du magst Hunderte, Jahrtausende zum Herrn führen. Wenn du das in irgendeiner Weise auf deinem Konto verbuchst, im Sinne von, das ist meine Berechtigung, dann wirst du zusehen, wie es bergab geht. Dann wird der Herr es zulassen müssen, dass du an den Punkt kommst, wo du wieder ganz klar und eindeutig weißt, aha, nein, es war doch wohl eher durch das Blut. Nicht durch das, was ich getan habe oder nicht getan habe, sondern durch das Blut. Alles, was wir tun können oder was wir lassen, weil wir im Reich Gottes sind, ist nur möglich durch das Blut. Was hat dich befähigt, ein heiliges Leben zu führen? Das Blut. Wisst ihr, wir werden niemals geistlich so erwachsen, dass wir von selbst ein heiliges Leben führen können. Manchmal meinen wir das und ich rede von mir selbst. Ich habe das zeitweise gemeint. Ich habe zeitweise gedacht, oh komm, du bist eigentlich geistlich wahrscheinlich beinahe erwachsen. Also man weiß ja nie genau, wo man steht, ja, so im Bild gesprochen. Aber ich denke mal so, ich bin geistlich ziemlich erwachsen und das, dass ich erwachsen bin, das befähigt mich jetzt. Bestimmte Dinge einfach, das ist für mich gar kein Problem mehr. Und siehe da, 3 Tage später, bam, straucheln. Manchmal noch am selben Tag, wenn ich so etwas gedacht habe. Warum können wir überwinden? Durch das Blut. Warum sind wir versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe? Durch das Blut. Warum sind wir von irgendwelchem Nutzen im Königreich? Durch das Blut. Warum seid ihr heute Abend hier? Wegen dem Blut. Nicht, weil ihr so fromm seid und auch noch den Mittwochabend kommt. Nein, sondern weil das Blut etwas bewirkt hat in eurem Leben. Offenbarung 1, Vers 5. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Warum wird das immer und immer wieder gesagt? Weil es so wichtig ist. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Wisst ihr, ein Grund, warum wir diese Serie hier halten, ist auch ein theologischer. Es ist ein theologischer Grund dahinter auch. Ich möchte, dass ihr so belehrt seid, dass diese Dinge für euch klar sind. Ich möchte, dass ihr in einer Art und Weise Bescheid wisst und gegründet seid in der Wahrheit des Wortes Gottes diesbezüglich, dass euch so schnell nichts aus der Bahn wirft. Denn ich sage euch, diese Wahrheiten sind umstritten. Wie viele Serien hast du schon gehört über das Blut Jesu Christi? Hallo? Wie viele Serien hast du schon gehört? Kann ich mal eine Zahl hören? 3. Okay, du warst in der Bibelschule. An unserer Bibelschule lehren wir regelmäßig in der einen oder anderen Form über das Blut. Es gab kürzlich eine Situation, wo jemand an einem bestimmten Ort über das Blut gelehrt hat und daraus ist eine große Kontroverse entstanden für den Moment. Es gab einen Streit über dieses Thema. Dieses Thema ist hochexplosiv. Natürlich kannst du mit diesem Thema zu weit gehen und über die Stränge schlagen und irgendwie alles mit dem Blut bestreichen wollen. Natürlich kannst du sagen, oh, wir haben jetzt da ein Fläschchen Öl. Wir haben hier ein Fläschchen Öl und Öl, natürlich nehmen wir kein richtiges Blut, sondern wir nehmen stattdessen Öl. Und alles, was für uns irgendwie wichtig ist in dieser Gemeinde, bestreichen wir mit Öl. Diese Säule hier ist wichtig, die bestreichen wir mit Öl, damit da kein Teufel rankommt. Diese Säule da ist auch wichtig, ich meine, das ganze Gebäude steht irgendwie auf diesen Säulen. Das bestreichen wir mit Öl, damit da kein böser Geist rangeht. Die Kanzel hier, ich deute es nur an, diese Kanzel. Also wenn von hier nicht die Salbung kommt, von wo soll sie dann kommen? Also muss ich hier Öl hinstreichen. Von solchen Auswüchsen reden wir nicht. Darüber werden wir auch noch sprechen, wie wir denn das Blut letztlich anwenden sollen. Aber es ist wichtig, dass wir in einer Zeit des Pluralismus und der Aufweichung und Auflösung bestimmter Wahrheiten feststehen auf der biblischen Wahrheit. Und wenn die Leute dich fragen, warum singt ihr Lieder über das Blut? Warum schreibt Pastorin Katharina eigens Lieder, wo es um das Blut geht? Warum tut sie so etwas? Dann kannst du sagen, kauf dir die CDs über diese Regeln. Nein, dann kannst du sagen, greifst zu deinem Notizbuch, weil du dir alle Schriftstellen aufgeschrieben hast, kannst du sagen, weil das Wort Gottes immer und immer wieder vom Blut spricht und von der Bedeutung und der Wichtigkeit des Blutes. Wisst ihr, der Teufel weiß schon, was er tun muss, um Christen in Schwachheit zu halten. Und eine Sache, die er geflissentlich getan hat, ist das Blut verschweigen, das Blut klein machen. Das Blut ausblenden. Was? Vergebung durch Blut? Na, blutrünstige Religion. Nein, nein. Es ging nur um den Gehorsam Jesu Christi. Blut musste nicht wirklich fließen. Das war nur ein Symbol. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das ist ein Trick des Feindes, um Menschen in Schwachheit zu halten. Gut, lasst uns hier noch zum nächsten Punkt kommen und damit höre ich dann für heute auf, weil ich sowieso nicht fertig werde hier. Rechtfertigung und Versöhnung durch das Blut. Rechtfertigung und Versöhnung durch das Blut. Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ein wichtiges Resultat von all dem, was wir hier besprochen haben und des Opfers des Blutes, ist einen Stand der Gerechtigkeit herzustellen für jeden, der durch das Blut kommt, weil er an das Blut glaubt. Seht ihr, die Wiederherstellung des Menschen im Sinne Gottes machte nicht Halt bei der Vergebung, sondern Gott hat den Menschen in einen Stand versetzt und in einen Stand hineingesetzt der vollkommenen Rechtfertigung. Was ist das Resultat von Rechtfertigung? Mit anderen Worten, wenn du gerechtfertigt bist, so dass man dir nichts mehr anlasten kann, was ist das Resultat davon? Das Resultat von vollkommener Rechtfertigung ist vollkommene Gerechtigkeit. Gott hat von jeher Gerechtigkeit verlangt. Sein Anspruch an den Menschen war immer Gerechtigkeit. Warum? Weil er den Menschen so geschaffen hatte. Adam im Garten vor dem Sündenfall war absolut gerecht. Da war kein Makel an ihm. Er hätte in keinem Sinne Rechtfertigung gebraucht. Aber Adam nach dem Sündenfall war nicht mehr gerecht, war nicht mehr gerechtfertigt. Warum denkst du, dass in allem Handeln in der Geschichte Gottes mit den Menschen immer der Status der Gerechtigkeit eine Rolle spielte? Was bewirkte der Glaube Abrahams? Naja, dass er seinen Isaak bekam. Was bewirkte der Glaube Abrahams? Gerechtigkeit. Ihm wurde Gerechtigkeit zugerechnet, weil er Gott glaubte, weil er ihm seine Verheißung abnahm, wurde ihm Gerechtigkeit zugerechnet. Im Grunde genommen war Isaak nur ein Mittel zum Zweck, könnte man sagen. Du glaubst mir mein Wort und das bedeutet, dass ich dich rechtfertige. Mein Wort kann in einem völlig anderen Zusammenhang gesprochen sein. Ich könnte zum Beispiel sagen, Stefan, bitte glaub mir, dass ich dir am Sonntag 100 Franken geben werde. Bitte glaub mir das. Und die Tatsache, dass Stefan sich entscheidet, mir zu glauben, dass ich ihm am Sonntag 100 Franken geben werde, ist für mich gleichbedeutend damit, dass ich ihn rechtfertige. Aber der eigentliche Gegenstand des Ganzen ist die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit, nicht die 100 Franken. Die gibt's auch. Warum? Weil ich mein Wort halte. Also das ist nur ein Bild, gell? Heute, ausnahmsweise, nur ein Bild. Ich musste ja irgendein Beispiel finden. Paradeplatz würdest du auch nehmen, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Diese unersättlichen Banker. Bestätigt es wieder jedes Klischee. Abraham glaubte Gott, dass er der Erbe der Welt sein würde. Aber das eigentliche, das wichtigste Resultat in den Augen Gottes war, dass Gott ihn rechtfertigen konnte. Wie ist es bei unserem Glauben? Was glauben wir Gott? Wir glauben Gott, dass er einen anderen an unserer Stelle hingegeben hat. Was ist so schwierig daran, zu glauben, dass ein anderer an unserer Stelle starb? Nun, es gibt verschiedene Faktoren, die daran schwierig sind, nämlich erstens einmal zu glauben, dass das überhaupt notwendig ist. Der moderne Mensch kann das schier nicht mehr glauben, dass es notwendig ist, dass ein jemand stirbt überhaupt, dass überhaupt Schuld im Raum ist. Aber wenn du dahin kommst, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, dass du Gott das glaubst, was er gesagt hat, nämlich dass er den Gottlosen rechtfertigen will, wenn du ihm das glaubst, dann tut er es. Und was ist das Resultat davon? Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit, die dir angerechnet worden ist. Und in 2. Korinther 5, 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Mit anderen Worten, diese Gerechtigkeit ist so real für Gott, daran gibt es nichts zu rütteln. Und in letzter Konsequenz bist du zur Gerechtigkeit geworden, die vor Gott gilt. Das war sein Ziel, das war sein Plan. Und geschehen ist es durch sein Blut. Kolosser 1, Vers 20. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Frieden. Durch sein Blut haben wir Frieden bekommen. Gerechtigkeit, Frieden. Nun, wenn wir wirklich gerecht sind, dann haben wir auch Frieden mit Gott. Siehst du, wenn du überzeugt bist von deinem Stand der Gerechtigkeit, der dir durch das Blut zukommt, dann kannst du Frieden haben mit Gott. Woher kommt Unruhe in deiner Beziehung zum Vater? Woher kommen Gefühle von Unruhe und Unsicherheit und Zurückhaltung und Furcht und Angst? Ja, aber ich weiß nicht so recht, wie Gott heute zu mir steht. Woher kommt das? Aus einem Mangel an Überzeugung bezüglich der Gerechtigkeit, die Gott dir zugefügt hat. Aus einem Mangel an Überzeugung bezüglich der Rechtfertigung, die du durchlaufen hast. Ich habe angefangen, wieder intensiv Zephania 3, Vers 17 zu bekennen. Zephania 3, Vers 17. Der Herr, mein Gott, ist in meiner Mitte, ein siegreicher, rettender Held. Er freut sich über mich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe. Er frohlockt über mich mit Jubel. Wisst ihr warum? Ich brauche diese Nähe. Ich brauche diese Nähe zum Vater, diese ungebrochene Beziehung, dass ich weiß, der Vater freut sich über mich. Denn wenn ich da auch nur den geringsten Zweifel dran habe, dass der Vater sich über mich freut, dann habe ich keine Zuversicht mehr in allem, was ich tue. Oder besser gesagt, in nichts, was ich tue, habe ich dann noch Zuversicht. Aber wenn ich weiß, der Vater freut sich über mich, Ausrutscher hin oder her, oder was geschehen sein mag, oder was ich heute für eine Laune haben mag, spielt überhaupt keine Rolle, der Vater freut sich über mich. Wenn ich weiß, dass er sich freut über mich, weil er mich gerechtfertigt hat, weil er mich gerecht gemacht hat, ja, Halleluja, dann Welt, warte, ich bin am Kommen. Leben, ich werde herrschen. Aber wenn ich diese Zuversicht nicht habe, dann, oh, was für eine mühsame Tretmühle ist das Leben. Was hat das Blut Jesu für uns bewirkt? Sind das kostbare Güter? Sind das Dinge, die wir in Anspruch nehmen sollten? Sind das Errungenschaften, die wir unbedingt brauchen für unser Leben? Denk daran, kein Wort, kein Glaube. Kein Glaube, keine Salbung. Keine Salbung, die Lasten und Joche werden bleiben auf deinem Leben. Deswegen höre diese Worte. Beschäftige dich mit diesen Worten. Denn wenn diese Dinge fehlen, diese Errungenschaften nicht durchbrechen in deinem Leben, dann bist du unter Lasten und du bist unter Jochen. Das sollte nicht so sein. Amen für heute Abend.